Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Schriftstellerin, Pop- und Filmkritikerin Jenny Zilker. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir sind hier nicht alleine. Kleines Live-Publikum ist bei uns heute im Studio. Schönen guten Tag auch an Sie. Offenes Studio ist das Stichwort. Letzte Woche war der Auftakt. Ab jetzt immer donnerstags haben Sie mittags die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn wir die Themen des Tages diskutieren. Kleine E-Mail genügt an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Frau Zilker, Sie sind als Kritikerin auf vielen Konzerten. Was müssen wir tun, damit die Hütte brennt? Wahrscheinlich nicht E-Mail-Adressen verlesen, oder?
Nee, die Themen müssen dementsprechend sein. Ja. Und natürlich die Aufmerksamkeit der Leute. Und was machen wir natürlich mit Links?
Ich hätte was im Angebot. Provokationen helfen mir immer. Zwei Stichworte, die dem vielleicht dienen. Fridays for Hubraum. Das ist eine etwas andere Antwort auf Fridays for Future. Und wem das noch nicht reicht, für den habe ich gleich noch einen aktuellen Christian Lindner. Heute im Bundestag die Klimadebatte, die Aussprache zum Klimapaket der Bundesregierung, mühsam zusammenverhandelt Ende letzter Woche. Kleiner Vorgeschmack auf die Debatte, den hat Christian Lindner gegeben, FDP-Partei- und Fraktionschef, heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Interview. Zitat: Wir werden den Planeten nicht retten, indem wir einen Morgentauplan für Deutschland umsetzen und die Deutschen zu veganen Radfahrern machen. Zitat Ende. Und jetzt Sie.
Ja, so ein echter Lindner eben, ne?
Ja.
Also das passt ganz gut zu ihm. So wie ich das sehe, gibt es irgendwie drei Möglichkeiten, über dieses Thema Klima Menschen zu erreichen, die dazu zu bringen, umzudenken oder zumindest nachzudenken. Das erste ist mit Gesetzen oder Verboten, was natürlich schwierig ist demokratisch, weil das muss dann halt die Mehrheit haben. Dann gibt es Wissenschaft-Logik, also dass man sagt, aber das ist doch die Wissenschaft. Also diese Gesetze müssen ja nicht unbedingt auf Wissenschaft basieren, je nachdem, wie man sie gibt. Aber es gibt die zweite Möglichkeit, Wissenschaft. Dann gibt es Emotionalität. Ja, also das funktioniert auch. Und was Lindner jetzt macht, ist so, glaube ich, so die Emotionalität von anderen Leuten so ein bisschen lächerlich machen und sich damit dann zu so einem logischen Menschen, also so ein bisschen das, also er ridikulisiert ja dieses Thema, indem er sagt, wir sind alles vegane Fahrradfahrer, also mit so einem süffisanten Lachen. Und dann wird er derjenige, der eigentlich der Logiker ist und die anderen sind so die Emo-Leute.
Er ist ja erstmals aufgefallen mit diesem Hinweis, es sollten doch bitte die Experten übernehmen
genau.
Und nicht die Schülerinnen
genau, das ist
und
genau
Schüler.
Sein Ding, das ist seine Strategie.
Ja, aber man könnte jetzt natürlich auch, also man könnte sich das ja auch mal inhaltlich vornehmen und könnte fragen, also Morgentauplan, ich habe den Eindruck, das müsste man jetzt gut 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch nochmal erklären, der amerikanische Plan, also diese Idee, Deutschland zu einem Agrarland zurückzustufen, die ganze Industrie auszusiedeln und dergleichen mehr, das wäre der eine Teil, vegane Radfahrer der andere, vielleicht gibt es sogar einige, die sagen, ja, das wäre doch schon mal ein Anfang.
Genau, aber ich glaube, auf die zieht er nicht ab. Also er will damit schon diese ganze sehr emotionale Debatte eben und er will damit die Leute so ein bisschen auf die Schippe nehmen, die halt tatsächlich sagen, wir müssen alle Fahrrad fahren, weil er genau weiß, Fahrradfahrer ist eben das Reizwort für diese Fridays for Hubraum Menschen, die halt sagen, oh Gott, wieso soll ich denn Fahrrad fahren, wenn ich das nicht machen muss? Und die kriegt er sogar mit einem Witz. Das ist ja auch eine Strategie.
Fridays for Hubraum, Sie haben es gerade genannt. Das sind Autofans, die sich über Social Media versammelt haben, über Facebook vor allem versammelt hatten, muss ich sagen. Die Seite ist wieder offline, nachdem es voll war mit Hasskommentaren gegen Greta. Entgleitet denn diese Debatte vollends ins Emotionale?
Da ist sie ja schon längst. Also das ist ja auch das, was Greta Thunberg gemacht hat. Die kann nur emotional daran gehen, weil sie ist eine Pubertistin und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich glaube ihr das auch, das ist wirklich das, was sie empfindet und das hat sie zu Recht und mit allem Recht der Welt da eingesetzt, aber das...
How dare you?
Genau, aber was soll die denn auch sagen? Soll sie denn auf einer politischen oder auf einer wissenschaftlichen Ebene, aber sie sagt ja sogar selber, das fand ich auch sehr schlau von ihr, mit Trump muss ich gar nicht diskutieren, weil der glaubt nicht an die Wissenschaft. Also sie glaubt an die Wissenschaft und sie ist so emotional, dass sie ihre Angst da formulieren kann. Das ist sehr gut und ich weiß gar nicht, wie sie das sonst machen soll. Alles andere wäre doch gelogen.
Aber das ist natürlich auch ein interessanter und vielleicht auch politisch nicht ganz unproblematischer Mix, mit sehr viel Emotion die Wissenschaft zu bemühen.
Möglicherweise ist ein Mädchen und keine Politikerin.
Nee, genau. Also Greta Thunberg, Hut ab, Verbeugung vor dieser Figur, keine
Aber?
Frage. Genau, jetzt kommt das journalistische ja. Aber. Nein, das Aber gilt vielleicht für allen, die das begleiten, diese Debatte und die, glaube ich, auch auf einen Zug mit aufspringen und so einen Mix machen aus einer ganz starken Emotionalisierung und dann im nächsten Schritt sagen, hört auf die Wissenschaft.
Ja, aber ich sage ja, es gibt diese drei Methoden. Ja? Und also Greta Thunberg kann keine Gesetze machen. Wie gesagt, und ich meine auch gar nicht, dass Gesetze jetzt, die müssen ja auch nicht richtig sein, aber die kann nicht die Gesetze ändern und die kann nicht sagen, ich bestimme das jetzt. Sie kann nur auch der Wissenschaft glauben und emotional ist sie aber angefasst, das berührt sie. Also wie soll sie denn reagieren? Die hat sich ja nicht dahingestellt und hat gesagt, meine Strategie ist, ich möchte jetzt die bekannteste 15- oder 16-Jährige der Welt werden. Sondern das ist natürlich auch durch die Welt, wie sie jetzt ist. Also wenn Greta Thunberg hätte vor 30 Jahren bestimmt nicht so stattgefunden, weil man halt die Portale nicht gehabt hätte, um sie gleich zu sehen und wenn man sie nicht so hätte zu einer Heldenfigur stilisieren können. Aber das hat sie nicht selbst geplant, das glaube ich nicht.
Nee, ich will mich auch gar nicht abarbeiten an dieser Figur Greta Thunberg. Genau. Und ich wundere mich auch, dass das viele tun. Aber gerade bei dieser Verwunderung darüber, dass es so viele tun, bin ich dann auf der Analyseebene bei der Frage, was bringt denn Politik am besten voran?
Genau, das habe ich ja gefragt. Die anderen beiden Punkte, sind die besser? Also bringen die mehr? Bis jetzt nämlich nicht. Das ist genau das Problem. Ja. Wissenschaft hat es nicht gebracht. Gesetze können wir nicht einfach ändern. Was bleibt denn jetzt?
Wahrscheinlich.
Klimastreik. Ja.
wahrscheinlich braucht man, wie heißt das so schön in der Politik, ein Paket. Ein Paket aus diesen verschiedenen.
Wir haben doch gerade ein Paket.
Ja, das ist natürlich.
Das eher, Klimapaket.
Das ist natürlich, und da würde ich jetzt aus voller innerer Überzeugung sagen, ein sehr enttäuschendes Paket.
Genau.
Aber. Und das merke ich eben auch an diesen Reaktionen. Christian Lindner ist die verwitzte, rationalisierte Fassung davon. Hubraum, Fridays for Hubraum ist die etwas entgleitete. Aber da gibt es ja was im politischen Raum. Und da stelle ich mir die Frage, wie kriegt man die mit in das Klimaboot rein, in das Paket rein?
Ja, also genau. Also mein Problem mit dem ganzen Thema ist auch so ein bisschen diese Virisierung und Irisierung. Also dieses, wir wollen doch nur leben und ihr nehmt uns das und so, weil wir sind alle nur ein Wir. Es gibt nur ein Wir. Ja? Also ich habe überhaupt keine Lust, das irgendwie zu. Ich habe keine Lust, einen Keil zwischen PolitikerInnen und Menschen zu treiben oder zwischen Jungen und Alten. Das möchte ich nicht. Das ist alles eine Gruppe von Leuten oder zwischen Journalisten und Nicht-Journalisten. Wir wollen, also wir alle sind nur eine Gruppe, ja. Und das wird manchmal bei diesen Diskussionen dann, werden ganz schnell Gruppen aufgemacht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir wollen, also ich will nicht die anderen reinbringen, sondern die sind schon drin. Ne? Man muss einfach nur irgendwie einen Gedanken finden, der alle mitnimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Man muss die Leute, die glauben, sie brauchen das nicht zu ändern, weil so schlimm ist es nicht, die muss man irgendwie auf eine Art, ohne dass sie sich über einen Schlips oder überfahren fühlen, damit reinholen.
Ja, oder mitnehmen, vielleicht in dem Sinne, dass zumindest das Debattenklima so ist. Und das ist eigentlich mein Appell an alle Seiten, dass das Debattenklima so ist, dass diejenigen, die auch widersprechen, die zum Beispiel sich Sorgen machen über eine zu schnelle Deindustrialisierung, die möglicherweise drohen könnte durch einen zu hohen CO2-Preis, dass man denen irgendwie sagt, wir hören euch und wir verteufeln euch nicht, genauso wie die andere Seite deutlich machen muss, wenn da ein junges Mädchen auftritt, mit ihr eine Bewegung, die sehr, sehr sozusagen engagiert und vielleicht eben auch übers Ziel schießend hinaus auftritt, dass das im Debattenrahmen okay ist.
Ja, ich finde ich auch, ich meine, wir reden jetzt schon wieder so lange, aber ich möchte trotzdem noch dazu sagen, natürlich, das ist ja das Problem. Also ich kann die Vorwürfe von Menschen, die sagen, ich habe aber keine Lust auf mein Auto, also ich kann auf mein Auto nicht verzichten, ich wohne nun mal da und da, also die logistische Problematik kann ich natürlich verstehen. Aber trotzdem, keiner sagt ja, dass alle Menschen auf einmal auf die Autos verzichten sollen. Alle sagen nur, und das ist ja auch richtig, wir wollen in den Großstädten anfangen, da wo es auch geht. Also es ist überhaupt nicht so, dass sich alle dann betroffen fühlen müssen und sagen müssen, jetzt habt ihr mich nicht mitgenommen. Und so man muss das sehr differenziert natürlich immer kommunizieren. Mhm. Und das muss natürlich auch die Position, die auch meine ist, die sagt, wir müssen unbedingt weniger Auto fahren oder Autos gleich verbieten in der Stadt oder die komplett, zumindest so weit es geht. Ich rede nicht davon, Autos auf dem Land zu verbieten. Ja? Also das macht auch keiner. Und das muss alles immer dabei mitkommuniziert werden. Man muss es halt super genau machen, versuchen sachlich zu machen. Also ich bin dann auch eher Wissenschaftsfreundin. Eben Universalgelehrte.
Sehr gut. Wir Wissenschaftsfreunde machen jetzt mal einen Cut an dieser Stelle. Frankreich ist ein aktuelles Stichwort, das uns gerade erreicht. Der frühere französische Präsident Jacques Chirac, diese Nachrichten erreichen uns gerade, ist gestorben im Alter von 86 Jahren. Auch so eine Figur der französischen Politik, der europäischen Politik, die uns viele Jahre begleitet hat.
Absolut, absolut. Der steht für mich. Also wenn ich an den denke, dann denke ich auch so an den klassischen Franzosen, eben auch mit so einer konservativen Haltung, die aber trotzdem auch eine Art von Gespräch zulässt. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch eher so ein, zwar konservativ, aber dann auch mit einem War das nicht auch, dass der, das weiß ich aber auch nicht nur so ungefähr, dass er eine kritische Meinung hatte zum Thema Atom und Macht? Und
das war so ein, ja, also
er hatte erst die eine und dann die andere. Also er hat damals,
das war mein Fridays for Future Moment damals, als ich Schüler war, viele von uns damals auf die Straße getrieben und auch Erwachsene, weil er nämlich der erste Präsident war, der nach Jahren der Pause wieder Atomtests durchgeführt hat.
Aber dann trotzdem mit einer gewissen Vorsicht weitergegangen ist.
Ja. Sicherlich einer der, der konservativen Politikertypen, wo man sich heute angesichts anderer Typen, Boris Johnson, Donald Trump, die eben von den klassischen konservativen Parteien nach vorne gebracht werden, fragt, wo sind die eigentlich geblieben?
Ja, das ist genau, also doch wie auch die Deutschen aus der Zeit, also so ein Typus irgendwie, der auch so eine Art von Macht ausstrahlt, von der ich gar nicht sicher bin, ob das überhaupt gut ist, aber vielleicht gab es eine Zeit, wo das gut war, ne, dass man dem schnell vertraut. Also ich habe damit Probleme, aber ich verstehe schon, woher der kommt, aus welcher Schule und der ist halt eine Generation, die ist so aufgewachsen.
Also nochmal zur Verortung, ich schaue auch auf den Zettel, nicht, dass man das sofort aus dem Hinterkopf wissen müsste. 1995 wurde er gewählt als Präsident, nach dem großen François Mitterrand. Wieder sozusagen der große französische Präsident, und mit seiner Person verbindet sich eigentlich auch schon so ein bisschen die Normalisierung dieses Präsidentenamtes, das ja immer, wir sprachen gerade ganz kurzes Stichwort Marie Antoinette, was ja immer so ein bisschen zwischen König und aber auch demokratischem König war. Mhm. Jacques Chirac, auch interessante Wegmarke, das weiß ich insofern, als dass er eben auch mal mein Präsident war, als Erasmus-Student in Aix-en-Provence 2002, der damals der erste Präsident war, der gegen Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl musste. Mhm. Der große Schock damals, als auf einmal die Sozialisten es nicht geschafft hatten, genug Stimmen im ersten Wahlgang zusammenzubringen. Also in gewisser Weise auch ein kleiner Vorbote für viele Erschütterungen, die wir danach erlebt haben in dem politischen System.
Genau, und man, er steht irgendwie sowieso für dieses alte Frankreich, für diese starke Demokratie da, für diese, also die ja noch stärker ist als in anderen Ländern, für eine Art von Stolz auch immer, dass der auch immer mitschwingt, finde ich, bei solchen Menschen wie bei ihm, also so, die ganz anders manifestiert, sich ganz anders manifestiert als bei deutschen Politikern zum Beispiel. Oder wenn, dann guckt man halt ganz anders drauf. So, also das ist alles mit dem, die Aura hat er auf jeden Fall.
Jacques Chirac, der französische Präsident, der frühere, einer der großen Gaullisten, ist gestorben im Alter von 86 Jahren. Diese Nachricht hat uns gerade erreicht. Der Tag mit Jenny Zilke heute im offenen Studio, das heißt mit Live-Publikum hier bei uns. Es gab ein Auftrittsverbot gestern am Brandenburger Tor, Auftrittsverbot zweier palästinensischer Rapper bei einer Demonstration, weil sie, so die Begründung des Innensenators, antisemitische Aussagen machen in ihrer Musik. Sie sind nicht aufgetreten. Ob so ein Verbot geboten und richtig ist, darüber kann man sicherlich diskutieren. Das tun wir auch. Aber vor dem Hintergrund eines aktuellen Berichtes, aktueller Zahlen, die heute bekannt gegeben wurden, zum Ausmaß des Antisemitismus in Berlin. Sebastian Engelbrecht hat ihn sich angesehen. Diesen Bericht ist deshalb jetzt zugestaltet. Wie sind denn da die Tendenzen?
Zunächst, die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Berlin ist weiterhin hoch. Aber die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, die den Namen RIAS Berlin kurz trägt, erfährt täglich im Durchschnitt von mehr als 2 antisemitischen Vorfällen in Berlin. Das heißt, es gab in der ersten Hälfte des Jahres 2019 404 Vorfälle in Berlin. Im ersten Halbjahr 2018 waren es 579. Das heißt, wir konstatieren einen Rückgang der antisemitischen Vorfälle um 30%. Aber es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Ich blicke mal auf die verschiedenen Kategorien von Vorfällen, die es da gibt. Es gab 13 antisemitische Angriffe, tätliche Angriffe, 20 antisemitische Bedrohungen. Das sind weniger Vorfälle als 2018, aber immer noch mehr als im Jahr 2017. Die Zahl der Sachbeschädigungen blieb etwa gleich. Die Fälle verletzenden Verhaltens, also Beleidigungen, Beschimpfungen, Pöbeleien von Angesicht zu Angesicht oder auch auf elektronischem Wege, die machte den größten Teil der Vorfälle aus. Das waren 305 Fälle. Aber die Zahl lag im ersten Halbjahr 2018 noch bei 435, ist also in der ersten Jahreshälfte auch um 30% zurückgegangen. Die Online-Vorfälle, das ist ein anderer Aspekt, sind um 40% zurückgegangen. Und auch jüdische Institutionen sind deutlich seltener als 2018 von antisemitischen Vorfällen betroffen gewesen. Die Zahl sank von 217 auf 124. natürlich muss man da immer noch und immer wieder feststellen, immerhin in einem halben Jahr sind 124 Mal jüdische Institutionen angegriffen worden oder waren Opfer von antisemitischen Vorfällen. Also wir haben nach wie vor ein hohes Niveau.
Was sagen die denn zur Ursachenforschung, dieses Institut?
Da gibt es natürlich nur Vermutungen. Es gibt jetzt keine ausführliche Analyse des Instituts. Das sind ja auch sehr frische Zahlen. Vielleicht gibt es da doch eine höhere Aufmerksamkeit, jetzt eine größere Wachsamkeit in der Öffentlichkeit von vielen Bürgerinnen und Bürgern. In dieser Studie wird angeführt, dass es eine Gruppierung nicht mehr gibt, die hat ihre antisemitischen Aktivitäten eingestellt. Komischerweise eine maoistische Gruppierung, die früher sehr aktiv war, dass sich das in der Statistik niedergeschlagen hat. Es gab auch einen Rückgang der israelbezogenen antisemitischen Vorfälle. Der Anteil sank von 51 auf 39% in Berlin, muss man immer sagen, im ersten Halbjahr 2019. Und der Grund für diesen Rückgang der israelbezogenen antisemitischen Vorfälle könnte dieser sein. Im Mai 2018 gab es besonders viele antisemitische Reaktionen auf die Jubiläumsfeiern anlässlich des 70. Gründungstages des Staates Israel und der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. Und diese Anlässe haben dann Antisemiten genutzt, um eben Angriffe zu platzieren. Und in diesem Jahr 2019 boten sich offenbar weniger solcher Anlässe.
Es gab aber, das erwähnte ich ja anfangs, diese Demonstration gestern vor dem Brandenburger Tor. Sie sagen also israelbezogener Antisemitismus. Inwieweit, also kann man das größenordnungsmäßig zuordnen, inwieweit ist denn, was ist die richtige Kategorie, arabischer, islambasierter Antisemitismus, eine Größe auch im Vergleich zu rechtsradikalem Antisemitismus?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die auch aktuell diskutiert wird. Noch Anfang dieses Jahres hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung ja auf polizeiliche Statistiken verwiesen, dass 90% der Vorfälle rechtsextremistisch motiviert seien. Und diese Statistik ist offenbar problematisch. Diese RIAS-Statistik für die ersten 6 Monate dieses Jahres bietet jetzt ein ganz anderes Bild. Die sagt, 41% der Fälle, da ist der Täter und das Motiv des Täters, der Täter ist vielleicht bekannt im einen oder anderen Fall, aber das Motiv des Täters ist nicht bekannt in 41% der Fälle. In 30% der Fälle sieht diese Beobachtungsstelle klar eine rechtsextremistische Motivation, also nicht etwa 90%, sondern nur knappes Drittel der Fälle. Und in 12% der Fällen sind es anti-israelische Aktivisten. Dazu können zum Beispiel auch Araber, die in Berlin leben, gehören. Und nur 1,5% sind Islamisten. Also diese Veranstaltung gestern am Brandenburger Tor, das würde man wahrscheinlich zählen unter anti-israelische Aktivisten.
Da ist jetzt natürlich die politische Frage, die heute auch noch ein bisschen nachschwingt, Herr Jenny Zilker. Ist es geboten, solche Auftritte zu verbieten, wie dieser Rapper, die eben auch ja ganz klar eben anti-israelische Aussagen tätigen in ihren Songs, also auch von mit der Vernichtung Tel Avivs, Angriffen auf Tel Avivs spielen und so weiter in Songzeilen. Ist es richtig zu sagen, nicht auftreten vor dem Brandenburger Tor?
Selbstverständlich. Ich wüsste jetzt nicht, warum man, also das kann man natürlich auf gar keinen Fall zulassen. Strike a blow at Tel Aviv. Also ich weiß nicht, was muss man denn noch Verfassungsrechtliches und einfach Verbotenes machen, um dann natürlich muss man das verbieten. Also es geht überhaupt gar keine Diskussion darüber. Also das gibt Textzeilen, die kann man nicht, die darf man nicht singen. Oder eigentlich darf man, ja.
Ja, genau, Sie sagen, die darf man nicht singen. Der Punkt ist, sie werden ja dann natürlich doch irgendwo gesungen. Aber ich bin im Grunde d'accord mit Ihnen und erst recht nicht vom Brandenburger Tor.
Wobei, egal wo, ist mir ganz egal, wo das läuft.
Aber wenn man davon ausgeht, dass es dann irgendwo in einem nicht öffentlichen Raum weiter stattfindet.
Ja, der kann das natürlich alleine vor sich hinsingen, wenn er möchte zu Hause. Aber sobald er in die Öffentlichkeit geht, da haben alle Künstler die gleichen Voraussetzungen. Es gibt da einfach Gesetze und die müssen beachtet werden. Und das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern dass die Gesetze hängen mit unserer, muss ich ja nicht erklären, mit unserer Demokratie zusammen und damit, wie sie definiert wird und fertig.
Ich meinte jetzt auch privaten Raum in einem weiteren Sinne, also in einem vielleicht möglicherweise Raum der Community. Für mich die Frage, wie geht man damit um, also wie sorgt man dafür, dadurch, dass man es da an diesem Ort verbietet, findet es ja nicht mehr statt.
Da findet das dann da nicht mehr statt,
ja, was meinen Sie? Genau. Also der Antisemitismus, der vielleicht so begründet ist durch die Kritik an Israel aus palästinensischer Perspektive, ist ja da.
Ja, aber es gibt ja, Israel-Kritik ist ja was anderes als Antisemitismus. Also ich kann ja Israel kritisieren und trotzdem, aber Antisemitismus ist ganz klar was nicht geht. Ja, fertig. So wie Rassismus und alle, also das muss man gar nicht, das ist überhaupt keine Diskussion, finde ich.
Sebastian Engelbrecht, gibt es denn da von Seiten der Studie oder der Studienmacher Forderungen, Wünsche an die Politik, was möglicherweise stärker beachtet werden müsste?
Nein, diese Beobachtungsstelle ist da sehr nüchtern und hält einfach fest, was passiert ist. Die Stunde der Analyse ist da jetzt noch nicht gekommen. Die ist vielleicht auch wirklich eher gekommen, wenn das Jahr 2019 vorbei ist. Dann hat man einen besseren Überblick über dieses Jahr. Die Studie lässt einfach Beispiele sprechen und ich möchte mal eins nennen. In Pankow am 12. Januar, einem Juden wird der Zugang in ein Lokal verwehrt. Ein Mann beschimpft den Betroffenen antisemitisch, drückt ihn dann in eine Ecke und packt ihn am Hals. Oder in Steglitz-Zehlendorf am 18. Juni. Ein junger Mann wird auf einer Grünfläche an einem U-Bahnhof von drei Männern angesprochen, die ihm mehrere Fragen auch zu seiner Religion stellen. Und als der Betroffene dann sagt, dass er Jude sei, schlägt ihm einer der drei Männer ins Gesicht. Das sind Dinge, die täglich in Berlin passieren.
Ich hab noch mal eine Frage dazu. Wird da auch erklärt, wie genau das immer, also die Angreifer jetzt, woher die ihre Informationen beziehen? Weil das finde ich immer so schwierig, mir vorzustellen. Sind die Menschen, die dann als Juden identifiziert werden, also ist das nur auf die Frage? Oder haben die immer alle, also tragen die Kippa? Woran erkennt man das?
Die Fälle sind natürlich detailliert verzeichnet bei dieser Informationsstelle. Und wenn man sich darüber näher informieren will, bekommt man sicher auch Detailinformationen. Aber in dieser Studie sind sie jetzt erstmal ganz kurz zusammengefasst.
Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für diese Information, für diesen Stand zum Antisemitismus in Berlin. Mit mir im Studio ist Jenny Zilker, Musikkritikerin auch unter anderem.
Und Beatles-Nerd.
Beatles-Nerd? Mhm. Ja. Ja, und jetzt müssen Sie mir mal vorlesen, was Sie aufgeschrieben haben, welches Stichwort.
Die Beatles sind mein Leben und meine Familie.
Wow.
Ich habe mit den Beatles, ich verbinde, glaube ich, also teilweise mehr mit denen als mit Teilen meiner Familie. Die Stimmen, sogar wie die sprechen, die Stimmen mir so extrem vertraut. Ich glaube, dass mein Mann und ich mehr über die Beatles wissen als die Beatles selber, so wie alle Nerds das denken. Und ja, also ich habe, das ist die Band, zu der ich das engste Verhältnis habe von allen Bands, die ich kenne.
Und wenn das Familie ist für Sie, wie schlimm war die Scheidung? Ich meine, gut, die haben Sie dafür.
Ich habe geweint, als John Lennon gestorben ist. Also damals war ich 11 und es war also Dezember 1980 und ich dachte damals noch, weil als ich geboren wurde, haben die sich getrennt. Aber ich habe immer gedacht, weil ich immer Beatles-Fan war, die kommen nochmal zusammen. Aber damit war es dann ja vorbei.
Mhm. Wir haben jetzt hier aus unserem Publikumzettel bekommen. Nehmen Sie mal einen, ich nehme auch einen, Sie lesen Sie mal vor.
Genau, dann lese ich hier bitte, ich lese vor. Ich sang immer mit, den Text zu verstehen, war ich noch zu jung. Und dann so ein Smiley. In Druckschrift, nicht verbunden.
Ja, kleiner Hinweis schon. Ich habe auch hier nochmal Beatles, innovative Popmusik, kreativ kann man noch weitere 50 Jahre hören. Das ist ja das Verrückte. Das ist übrigens auch mein Zettel. Unglaublich, wie gut diese Musik über alle Zeiten funktioniert. Ich bin so ein bisschen irgendwie von der Generation, ja, Jahrgang 78, so ein bisschen dazwischen geraten. Da waren die Beatles.
Kein Grund, nicht Beatles-Fan zu
sein. Nee, genau. Und das kam später. Und das Interessante ist, meine 7 und 9 Jahre alten Töchter fahren total drauf ab.
Das ist universal erstaunlich, weil ich habe die auch schon gehört, bevor ich Englisch konnte, habe ich da irgendwie mitgesungen. Und was ist eine universale Musiksprache?
Gut, wir reden jetzt nicht darüber, welche Schuld Yoko Ono daran trägt.
Schade.
Okay.
Wir können eine ganze Beatles-Sendung noch machen.
Okay. Ich bin dabei. Also die Frau ist schuld, dass die Beatles sich getrennt haben?
Natürlich nicht. Natürlich kann da so eine Frau nicht schuld sein. Aber ich bin übrigens auch großer Fan von der Künstlerin Yoko Ono. Das wollte ich nochmal nebenbei sagen. Abgesehen davon, was die den Beatles in Gänsefüßchen angetan hat, ist es total lohnenswert, sich ihr Werk mal anzuschauen. Mhm. Das ist wirklich richtig, richtig beeindruckend und schön. War auch damals schon. Und es war eine der ersten Frauen in der ganzen Gruppe dieser Menschen dort, die überhaupt was Eigenes gemacht hat. Ja? Also okay. Nur aus Feminist. Gründen. Aber Sie möchten auch was anderes, ich merke schon.
Ja, nee, obwohl, ein Gedanke kurz noch dazu. Ich finde, das ist auch interessant. Vielleicht ist das bei den Beatles dann auch eine schöne Übertragung für vielerlei Menschen. Ja? Das ist ja ganz häufig so das Motiv, dann kommen irgendwann die Frauen und dann ist es die Männerfreundschaft dahin.
Das ist aber jetzt schon langsam passé. Also ich meine, wer jetzt noch behauptet, Yoko Ono hat, und das sind ja die Frauen, die machen immer die Männerfreundschaften kaputt, der ist wirklich irgendwie, das ist wirklich sehr, sehr altmodisch und ich glaube, es denkt auch keiner mehr. Also von jüngeren Menschen jedenfalls nicht mehr.
Okay, ich hab diesen Zuruf bekommen, ausgerechnet von unserer Online-Redaktion heute. Sprich nochmal Yoko Ono an.
Echt?
Ja, sehr junge Leute, die da sitzen. Okay, also manche Themen kommen auch wieder. Aber Sie haben recht, ich möchte eigentlich was anderes ansprechen. Und deswegen auch dieser kleine Test hier heute, dass Sie das mal handschriftlich machen. Sie hätten mir das natürlich auch per Sprachnachricht oder wie auch immer schicken können. Aber wir haben jetzt so ein paar Handschriften. Das ist ein Thema heute. Es gibt gleich zwei Anlässe, die ich Ihnen nennen kann. Es gibt eine Ausstellung im Literaturarchiv Marbach, die sich der Handschrift widmet. Und wer die Zeit heute in die Hände gekriegt, die Wochenzeitung, sieht da auch einen großen Aufmacher, warum der Mensch eine Handschrift braucht. Ist offenbar ein Thema, weil man irgendwie vermutet, Sie könnte uns abhanden kommen.
Ja, zu Recht. Das Thema ist alt. Also das gibt es jetzt, seit Jahren beobachte ich das schon. Da gibt es auch immer wieder interessante Untersuchungen darüber, was es bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel in Finnland die Schulkinder gar keine Handschrift mehr lernen, sondern direkt anfangen zu tippen. Und es gibt da wirklich ganz interessante Versuche auch, die damit zusammenhängen. Das ist ja auch der Vorwurf der Menschen, die für Handschriften sind, dass das handschriftliche Schreiben und dieses Verbinden von den Buchstaben auch das Verbinden der Gedanken stärkt. Und dass jedes Mal, wenn man sich überlegt, welchen Buchstaben man wie schreibt, man einen Gedankenprozess, also ein Denkprozess auf jeden Fall auslöst, den man nicht auslöst, wenn man immer auf eine Taste drückt. Und deswegen, also unterm Strich, die Menschen schlauer sind, die Handschrift lernen, als die tippen.
Anders schlau,
würde ich sagen.
Ich schaue gerade auch mal hier in unser Publikum, wenn Sie uns Ihr Verhältnis zur Handschrift mitteilen wollen.
Sie machen eine Analyse jetzt.
Ja, genau. Meine Redakteurin hat mir nämlich was mitgegeben.
Meine Handschrift ist so eine typische, die mal früher besser war und jetzt, seit ich nur noch Notizen mache und im Kino, furchtbar geworden. Können Sie nicht eine andere Handschrift analysieren?
Ja, ich weiß es nicht. Wollen Sie mal meine analysieren?
Ja, genau. Ich nehme mal Ihre und Sie nehmen mal...
Das ist meine, die ist ganz schrecklich. Das ist die Liste dazu. Ich kann ja gerade mal zwischenmoderieren.
Ich würde sagen, ausladende.
Nein, sie soll nicht mal einen Moderationsstil beschreiben.
Bindungsform.
Das Interessante ist natürlich, aber Sie lehren ja auch Journalismus, Schwerpunkt Mode, haben da junge Menschen vor sich, die wahrscheinlich natürlich ganz stark aufgewachsen sind mit verschiedensten elektronischen Geräten. Kreatives Schreiben ist richtig.
Journalismus vor allen Dingen.
Ist ganz Ihr Stichwort. Ja. Gerade beim kreativen Schreiben ist aber natürlich alles, was irgendwie computertechnisch da stattfindet, wunderbar. Man kann löschen, man kann Copy and Paste machen, man kann Sachen in der Reihenfolge ändern.
Tatsächlich, dass es ein Unterschied ist, und da meine ich auch übereinzustimmen mit vielen dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass ein Unterschied ist, ob man das Schreiben am Computer lernt und dann später weiterführt oder ob man das Schreiben handschriftlich lernt und dann später an irgendeinem Keyboard schreibt. Weil ich glaube, natürlich, man kann hervorragend ganz schnell kreativ schreiben, aber das Lernen, das Denken lernen, also der Prozess, wo das Gehirn noch klein ist und die ganzen Synapsen noch verbinden müssen und so, da ist es, glaube ich, tatsächlich zuträglich, wenn man auch lernt, handschriftlich das zu machen, weil man einfach mehr denkt. Und Sie kennen das Phänomen bestimmt auch, wenn man sich's aufschreibt, hat man es im Kopf. Ich habe da gelesen, dass es gerade, das stand auch in der Zeit, einen Versuch gab mit zwei Gruppen von Studierenden, die ein Video geguckt haben. Die eine sollte sich handschriftlich Notizen machen, die andere per Laptop oder irgendwas anderes. Und die wurden dann danach abgefragt. Die konnten die Inhalte zwar gleich gut wiedergeben, aber die Konklusion daraus zu ziehen, also die Hintergründe zu beschreiben, zu begreifen, was das miteinander zu tun hat, das konnten die handschriftlichen Notizmacher und Macherinnen besser. Klare, und das sind junge Leute gewesen, das ist doch ein klarer Beweis dafür, dass das Schreiben zumindest im gewissen Alter was bringt handschriftlich, und danach kann man ja, ich schreibe auch nur am Computer, also für mich ist das wie ein pavlovscher Hund, wenn der Cursor blinkt, dann fällt mir was ein. Das ist ja mein Beruf, aber ich habe das Schreiben per Stift gelernt.
Ja. Gibt es auch Dinge, Situationen, Momente, wo Sie sagen, das muss jetzt handschriftlich sein? Briefe beispielsweise?
Nee, also Postkarten.
Ja, okay, gut.
Nee, aber ich mache mir Notizen im Kino, im Dunkeln. Das ist total lustig, die wollte ich mal veröffentlichen in der Zeitung, weil ich dachte, wäre doch mal lustig, wenn man mal nur die Notizen von den Filmkritikern und Kritikerinnen, man sieht überhaupt nichts da drauf, veröffentlichen würde. Aber ansonsten schreibe ich auch alles tatsächlich, so weit es geht. Also ganz selten eben Postkarten, Notizen und so. Aber es ist auch, ich muss auch wirklich wahnsinnig viel schreiben. Ich muss ja jeden Tag, ne?
Gut, dass Sie hier reden dürfen. Haben Sie noch eine tiefere Analyse meiner Schrift? Ich gehe in der
Zwischenzeit. Ja, ich habe, ich finde, also die Oberlänge, es ist also Begeisterungsfähigkeit ist bei Ihnen dabei. Glücklicherweise keine verkümmerte Oberlänge, sonst würde es nämlich geistige Faulheit sein. Aber das würde ich nicht sagen. Unterlänge, Sie haben auch, würde ich sagen, eine betonte Unterlänge, aber das ist ja nicht in der Analyse. Es gibt nur die verkümmerte Unterlänge. Wären Sie nicht durchsetzungsfähig. Sind Sie durchsetzungsfähig?
Ich gucke mal.
Beim Gespräch geht es doch schon ganz gut manchmal.
Das haben Sie jetzt gerade im Rücken, aber hier auch, um da ein bisschen deutlich zu machen, wie wir hier arbeiten. Hinter der Scheibe im Cockpit sitzt ein ganzes Team von Menschen, die täglich mit mir arbeiten, und die haben gerade alle genickt. Also ich glaube, positiv. Ich bin, glaube ich,
durch. Ein Glück haben Sie keine Fadenschrift, weil das ist nämlich opportun, faul und verschlagen.
Okay, ich glaube, wir hören jetzt besser auf an der Stelle. Ich habe natürlich auch Ihre wunderbaren Notizen hier, und ich muss gestehen, den einen oder anderen Zettel kann ich gar nicht lesen.
Welchen finden Sie denn am besten?
Also den kann ich am wenigsten lesen. Dann,
das ist meine.
Stimme aus dem Off. Aber
McCartney, schwerer Sohn.
Ja, können Sie es gerade mal selber vorlesen?
Ja.
Ja, kommen Sie mal hier an das Mikrofon.
Ja, gerne.
Aber sehr interessant, Ihre Handschrift.
Also das ist mein Kommentar zu den Beatles. Ich habe die Künstler einzeln versucht zu definieren. John Lennon, Hippie, Gutmensch. Paul McCartney, Schwiegersohn, Ringo Starr, Witzbold und schlechter Drummer, George Harrison, Esoteriker.
Aha. Das passt sehr
einverstanden?
Gut. Ja, einverstanden. Ja,
total.
Genau das, was, ja, das ist alles richtig. Aber wie finden Sie das? Sie sollten ja sagen, wie Sie die finden. Finden Sie die gut?
Die Beatles?
Ja.
Nein.
Ach so. Ich habe mir schon fast gedacht.
Okay, gut. Heute finden wir sie einfach alle nur gut, weil 50 Jahre Abbey Road, das letzte Album, das es von den Beatles gab, haben wir einerseits drüber gesprochen, andererseits über die Wichtigkeit der Handschrift. Und ich finde, es hatte überhaupt keine, das war so ein bisschen meine Sorge, kulturpessimistische Note.
Ich kann noch weiter.
Okay, ja?
Ich war doch total kulturpessimistisch. Ich habe doch gesagt, dass sich alles ändert und die Intelligenz sich dann ändert.
Sehen Sie, ich habe sehr selektiv zugehört.
Ich habe es nur nicht bewertet, das stimmt. Nee, lassen wir es mal so. Ist alles gut. Alles ist prima.
On-Off-Beziehung, das ist wahrscheinlich die treffendste Beschreibung für das Verhältnis der Briten zu Europa. Stichwort Brexit, das Parlament in London tagt ja wieder, weil das oberste britische Gericht es so entschieden hat vorgestern. Vorgetragen von der obersten Richterin Brenda Hale, die, liebe Jenny Zilke, eine beeindruckende Brosche dabei trug. Wir haben hier gerade noch mal im Studio die Fotos rumgehen lassen fürs Studiopublikum. Kleine Bildbeschreibung.
Ja, eine handtellergroße mit Diamanten besetzte Vogelspinne als Brosche auf diesem schwarzen Kleid, was so leichte Lederstreifen auch hat. Und das Schöne ist ja, sich vorzustellen, wie die morgens in ihrem Downton Abbey-mäßigen Haus mit ihrem Mann Lord Hale, also sie ist ja Lady Baroness Hale of Richmond, da sitzt und sagt, pass me the diamond-stuck brooch with the spider to kick this horrible man's ass oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, was sie dann so sagt, aber die wird irgendwas Schönes, gleichzeitig Adliges und trotzdem. Und also die hat eine ganze, ich habe da natürlich recherchiert, so wie alle, allen ist ja diese Spinne aufgefallen und die hat eine ganze Sammlung von Broschen. Es gibt den Tausendfüßler, Frösche, andere Insekten auch noch, eine Libelle, Käfer. Und das ist, glaube ich, also das ist vermutlich so eine Art Broschensprache, die sie da mit uns teilt.
Broschensprache.
Ich bin relativ sicher.
Mhm. Jetzt mache ich mal den Feministen. Ich komme so selten dazu. Ja?
Stellen Sie mal Ihr Licht unter.
Ja, da wird eine Frau schon wieder nach äußeren Merkmalen, nach Kleidung und nach solchen.
Ja, wenn sie so tolle Broschen. Ich würde auch jeden Mann nach seiner Brosche beurteilen, wenn er eine tragen würde.
Okay.
Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich beurteile ja gar nicht die Frau, sondern ihre Klamotte in dem Fall. Und ich finde, das ist eine subtile Botschaft. Die wird schon wissen, dass sie sich ein Spinnennetz und was alles dahinter steckt an Symbolik, dass sie sich sowas ansteckt, wenn sie da so ein unglaublich wichtiges Urteil fällt. Sie ist die erste Frau an diesem Supreme Court gewesen. Sie war die erste im House of Lords. Sie ist natürlich eine Vorkämpferin des Feminismus und sie ist auch noch so cool, so eine unfassbar tolle Brosche zu tragen. Ja.
Mhm.
Ist meine neue Freundin.
Haben Sie denn bei Ihren Recherchen irgendwie eine Art Muster erkennen können? Also welche Brosche zu welchem politischen
Feld? Habe ich auch versucht, aber ja. Da die fast immer nur wichtige Urteile fällt. Ich glaube, die Spinne ist schon so ziemlich die Spitze. Also ich meine, mit so einem Tausendfüßler oder einem Frosch kann man alles Mögliche natürlich verbinden, aber das ist ja nicht ganz so negativ behaftet wie die Spinne. Ja. Ich finde auch interessant, dass dadurch die Engländer ja wieder so ein interessantes Verhältnis zu ihren Adligen etablieren müssen, weil in dem Fall hat sie sich dann ja als Adlige, aber als wahnsinnige Demokratin auch noch mit so einer Unaufgeregtheit hat sie dieses Urteil davor getragen. Also hat sich irgendwie, könnte sogar dazu beitragen, dass man die dann wieder so ein bisschen ernst nimmt.
Dass man dass man wieder glaubt, dass die Elite ihre Funktion
glauben,
als Elite gut wahrnimmt. Ich finde das aber interessant vom Debattenstil und der Debattenkultur in Großbritannien.
Ja, das ist wie Theater.
Ja, aber es ist einerseits so zivilisiert, auch in den Formen, ja, gleichzeitig aber so unglaublich aufgeregt und zugespitzt.
Es ist ganz herrlich, also da kann man jeden da reingucken, wie so eine Sitcom oder wie so eine Serie, so eine Daily Soap, also Soap nicht, aber es ist wirklich spannend. Also natürlich haben die eine andere Debattenkultur, was vermutlich auch an der Schulbildung dann liegt und dieses Debattieren, das lernen ja sowieso andere Länder ganz anders als wir, die wir das gar nicht lernen. Ich kann noch gar nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich es ein bisschen problematisch finde, bei dem Debattieren lernen muss man ja auch immer Positionen verteidigen, die man nicht anhängt.
Willkommen und ich finde
das
Haut, ja.
Ja, aber das, ja, aber das kommt mir gar nicht. Ich muss das auch machen als Kritikerin, aber ich habe halt gelernt, dass ich besser debattieren und besser überzeugen kann, wenn ich dahinter stehe. Also dass mir das, ich möchte auch gerne, meine Körpersprache soll mich unterstützen. Also ich möchte gar nichts anderes sagen. Das ist aber da anders und die machen das wunderbar. Das ist ja so schön zuzugucken da im Unterhaus, wenn die sich da anschreien mit rotem Gesicht und dann in dieser tollen Sprache und dann mit diesem Witz, den sie alle anscheinend mit der Muttermilch aufsaugen.
Dummerweise müssen sie halt auch Politik machen. Und das Ergebnis
machen sie
unterm
auch.
Strich. Ja, aber unterm Strich ist das dann nicht so.
Haben andere Länder aber auch nicht besser drauf. Ja, das stimmt.
Jenny Zilke ist mein Gast heute, Musikkritikerin, Kulturkritikerin, unter anderem auch für uns unterwegs. Morgen früh kann man sie wiederhören, denn sie gehen zu einem Konzert, zu einem besonderen Konzert.
Genau, zu Cher. Man weiß ja mal nicht genau, ob sie noch lebt oder nicht, aber sie lebt noch und sie spielt heute Abend in Berlin und hat so eine Platte gemacht, auf der sie nur ABBA-Songs nachgesungen hat. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll, aber das wird sie heute Abend dann vorstellen und ich bin gespannt, wie ich das finde.
Okay, jetzt machen Sie mal bitte die Reihenfolge. Beatles, ABBA, Cher. Wer kriegt welchen Platz?
Was ist denn das für eine Frage?
Naja, aber das war also, über die haben wir heute gesprochen.
Beatles ist Platz 1 und dann kommt ganz lange nichts und alle auf einem Urwald und irgendwann kommen vielleicht mal, aber natürlich, musikalisch sind die ja gut, ich mag sie nur einfach als Typen nicht und Cher ist toll, aber musikalisch, naja, ich muss das morgen dann mal etwas besser formulieren, wenn ich das...
Morgen welche Uhrzeit?
7.50 Uhr oder irgendwie sowas, okay. 6 Uhr, ganz früh.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jenny Zilke heute.
Gerne.
Ich bedanke mich hier beim Live-Publikum. Schön, dass Sie da waren. Offenes studio@deutschlandfunkkultur.de, dann können Sie auch dabei sein, immer donnerstags.